Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am Geomar, Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, gibt es den Forschungsbereich Marine Biogeochemie. Darin die Forschungsgruppe Marine Geosysteme und darin wiederum die Arbeitsgruppe Deep Sea Monitoring. Und deren Chef ist Jens Greinert. Hallo, Herr Greinert.
Moin.
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Deep Sea Monitoring, das klingt für so Typen wie mich so ein bisschen so nach Star Trek, so als würde Geomar die gesamte Tiefsee kontinuierlich überwachen, und ist nicht so, oder?
Nee, leider nicht. Also, okay. Ich würde das gerne machen, aber es ist schön, dass Sie das damit assoziieren, da habe ich kein Problem mit. So ein bisschen ist es ja auch so, also der große, weite Weltraum ist weit und uncharted sozusagen, und die Tiefsee ist auch groß und weit und uncharted, obwohl sie doch relativ dicht ist. Ja, Tiefsee-Monitoring, ja, das ist halt das, was wir machen, unter anderem, wir machen aber eben auch flach. Und ich glaube, darüber, wo wir uns jetzt unterhalten wollen, ist dann eher Flachwasser. Ich sage immer so knietief.
Sie planieren
wir machen
die
auch
Tiefsee,
flaches Wasser. Ja, also Tiefsee ist ja dann doch schon mehrere tausend Meter tief irgendwie. Und jetzt, wenn wir in der Ost- und Nordsee unterwegs sind, dann ist das, ich sage immer so knietief irgendwie so. Kann man, also nicht tief.
Also wo Sie arbeiten, weil Ost- und Nordsee sind ja doch ein bisschen tiefer als knietief, so typischerweise, oder?
Nee, knietief. Also was ist, also alles unter 200 Meter ist ja knietief. Also nein, ja, also nicht literally knietief. Für Menschen wie mich, also wenn ich von der Tiefsee komme, dann ist natürlich die Ostsee knietief. Da diese bummeligen 200 Meter und dann ist auch schon tief in der Ostsee. Das ist ja gleich um die Ecke, das ist ja nicht weit.
Wenn Sie sagen uncharted, wie viel der Tiefsee kennen wir denn eigentlich?
Oder ganz große Frage. Ich bin da nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Also die Frage ist, wie genau will ich es denn kartiert haben?
Ja, eins zu eins, ne?
Okay, 1:1, dann sind wir ganz weit davon weg. Also es ist ein Problem, in der Tiefsee zu kartieren, alleine die Morphologie des Meeresbodens. Das ist eigentlich das, worauf man erstmal hinaus will. Wie reliefartig ist eigentlich der Meeresboden? Da benutze ich hydroakustische Systeme, zum Beispiel vom Schiff, von der Sonne oder Meteor, halt die deutschen Forschungsschiffe.
Und hydroakustisch heißt so nah.
Echolot.
Geben Sie mir ein Ping, Vasili.
Genau. Ja. Okay. Nur ein Ping, genau. Das ist genau diese Sache mit nur einem Ping. In dem Fall sind es immer ganz viele Pings, die wir da machen. Und auch Multibeam-Pings, also nicht nur eine Tiefenlotung, sondern ganz viele. Und da hat man eine Auflösung, wenn man eine hohe Auflösung hat, von 30 bis 50 Metern pro Messzelle.
Das finde ich unbefriedigend. Ist das für Sie befriedigend?
Nee, also kommt drauf an. Wenn ich gar nichts weiß, sind die 50 Meter auch schon was ganz Tolles. Wenn ich dann jetzt wirklich mal ins Detail gehen will und schwarze Raucher mir angucke oder die Verteilung von Manganknollen auf dem Meeresboden genau berechnen will für Ressourcenabschätzung und solche Sachen, dann reicht das nicht. Und da muss man dann das Gerät selber, das Messgerät, also das Sonar, dichter zum Meeresboden bringen mit AUVs zum Beispiel, autonomen Unterwasserfahrzeugen, Autonomous Underwater Vehicles. Und das muss man dann machen, dann müssen die aber eben auch 5000 Meter druckfest sein und sowas und sowas und sowas. Und wenn man das als Maßstab nimmt, wo ich dann eine Auflösung von Dezimetern habe und Fotos mache, wo ich dann also was sehe, so wie ich das kenne, dann haben wir ganz, 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 ganz wenig erst kartiert von
Warum?
Der Tiefsee.
Wir haben doch diese AUVs und wir wissen doch, wie es geht. Warum machen
wir
das
wissen,
nicht?
Wie es geht, aber man muss es dann machen. Man muss die Zeit haben, man muss die Forschungsschiffe haben. Und ein AUV kartiert dann natürlich nicht den Pazifik mal eben in 3 Wochen. Also das würde schon richtig lange dauern. Da kann man nur sagen, mehr Schiffe, mehr AUVs und los geht's. Wunderbar, Geld her und los geht's. Also super spannend, ne?
Angenommen, wir würden den gesamten Pazifik kartieren wollen. Wie lange würde das dauern? Wie lange müssten wir da?
Das hängt auch wieder, also jetzt wieder die Frage, okay, mit dem Schiff oder mit dem AUV? Ne? Also die Frage, das sind immer sehr einfache Fragen. Wie lange dauert es?
Kann ich sagen? Reicht ja so über den Daumen. Also brauchen wir 1 Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre?
Nee, 100 Jahre nicht. 100 Jahre, nein, auf gar keinen Fall. Ich denke, wenn man das wollte und sozusagen Ships of Opportunity nutzt, also Schiffe, die da eh langfahren, die man mal ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts langfahren lassen könnte und die alle mit Multibeam-Systemen ausstattet und dann noch in die Ecken, wo die Schiffe typischerweise nicht langfahren, noch andere Schiffe schickt. Boah, ein Jahrzehnt würde ich mal sagen, bestimmt mindestens. Da hat man ja auch unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe. Die Leute, die dann diese Geräte mitnehmen, müssen irgendwie ein ganz klein bisschen Ahnung haben davon, wie es geht. Also mal eben flottiputzli gemacht ist das nicht. Aber man kann das organisieren und es gibt ja auch GAPCO, die sich nämlich genau darum kümmern, Daten, die von Forschungsschiffen oder auch von Schiffen, die einfach nur ein einfaches Sonar haben, wo sie nur eine Tiefe messen, versuchen diese ganzen Daten weltweit zusammenzubringen und peu à peu immer weiter aufzubauen, dass halt auch Lücken gefüllt werden, die so ein bisschen abseits von den typischen Schifffahrtsrouten liegen und auch im Rahmen von der DAM, der Deutschen Einheitsmeeresforschung, ne? Wo ja GEOMA auch Teil von ist, gibt es für die großen Forschungsschiffe auch immer wieder das Anliegen, so auf Transits die noch nicht kartierten Gebiete mal zu kartieren. Und da gibt es dann manchmal Anfrage, hey, ihr fahrt doch demnächst irgendwo im Atlantik rum. Wäre es okay, wenn ihr 3 oder 4 Stunden oder 5 Stunden eurer Schiffszeit, die ihr habt, darauf verwendet, diesen Seamount mal zu kartieren? Und dann schlägt man da so ein paar Extralinien und dann freuen sich Leute, dass dieses Stück dann endlich mal kartiert wurde. Das kann man organisieren, das wird weltweit auch gemacht. Kann man natürlich besser machen und mehr Geld reinstecken. Also so ganz, ganz unbedarft sind wir da nicht. Aber man muss es eben auch tun und wollen. Am Ende des Tages liegt es am Wollen.
Die Multibeam-Systeme, schicken die mehrere Beams gleichzeitig oder immer ab?
Multibeam, also im Deutschen dann ein Fächer, also ein Echolot ist ganz klar, macht oben Ping, dann geht der Schall durch die Wassersäule, wird vom Meeresboden reflektiert und kommt zurück. Ich sage immer Ping-Pong, ne, das Pong, messe ich das Pong, die Zeit dazwischen und wenn ich die Schallgeschwindigkeit weiß, weiß ich, wie tief es ist, kann ich einfach umrechnen. Ne, einfach eine Laufzeit geteilt und dann mit der Schallgeschwindigkeit multipliziert, dann komme ich auf die Entfernung. Und ein Multibeam hat halt mehrere Beams, das nicht nur gerade nach unten geht, sondern auch wie so ein Fächer nach außen mit bis zu 1000 Einzelfingerchen sozusagen.
Wenn das alles zurückkommt, also der Pong kommt, woher weiß ich denn, zu welchem Ping welcher Pong gehört?
Weil wenn ich 20 wegschicke. Ich mache ein Ping und dann kriege ich von unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Pongs zurück und dann wird es wird die Richtung definiert, aus der das Pong kommt.
Verstehe.
Und ich weiß auch, in welche Richtung ich das Ping geschickt habe.
Und was sind schwarze Raucher?
Schwarze Raucher
sind... So eingeworfen?
Genau, habe ich mal so eben lapidar einfach mal gesagt, komm, der schwarze Raucher. Schwarze Raucher sind Gebiete am Meeresboden, wo da drunter Magma heiß ist und durch dieses heiße Magma das Wasser in der ozeanischen Kruste erwärmt wird. Und dadurch wird dieses Wasser einmal heiß, ändert sich aber auch durch die Energie angetrieben, löst es unterschiedliche Metalle und solche Sachen aus dem Gestein, das ist dann meistens Basalt, raus. Und wenn diese heißen, sehr sehr sauren Wässer aus dem Meeresboden ausströmen, die werden da wie so aus einem Jacuzzi, wie aus einem Feuerwehrschlauch, kommen die da raus, ja, bilden sich unterschiedliche Minerale. Und dann gibt's wie so Schornsteine. Da wachsen also am Meeresboden in diesen hydrothermalen Gebieten, was die mittelozeanischen Rücken sind. Ne? Da bei den mittelozeanischen Rücken wird ozeanische Kruste gebildet. Und deswegen durch Magmenaktivität und Hydrothermalismus ist dann diese Wasserumsetzung. Und wenn diese heißen Fluide ins kalte Wasser kommen, fallen da ganz schnell Sulfide aus. Eisensulfid, also FeS2 zum Beispiel. Ja, und das bildet so kleine schwarze, dunkle Körnchen. Und das sieht dann aus, als ob dieser Schornstein wirklich raucht. Schwarze Black Smokers.
Wenn das Magma ist, also Magma ist ja sehr, sehr heiß, kocht da unten das Meerwasser?
Genau, das ist dann fast, also kritisches Wasser bis zu 400 Grad heiß. Ich habe hohen Druck und dann kann ich Wasser eben heißer machen, bevor es anfängt zu kochen. Also
das
bevor
Gegenteil
es
von Gas auf dem Berg Wasser kochen, ja.
Genau, das umgekehrt. Okay. Da ist, ne, das ist ja dann druckabhängig, also dieses Kochen, dieser Übergang von flüssig zu gasförmig ist halt temperatur- und druckabhängig. Und je höher der Druck, desto heißer kann ich es machen, bevor die Gasphase generiert wird.
Jetzt aber unser eigentliches Thema. Und das ist doch sehr unintuitiv. Es ist Meeresmunition. Wenn ich Ozeanforschung denke, dann denke ich an so bizarre Lebewesen in den Ozeanen, die von Klassen
an schwarzen
tauchen.
Rauchern zum Beispiel. Schwarze Raucher kommen da auch immer gleich hoch.
Genau. Ja, so Tauchroboter hatten wir eben auch schon. Meeresbodenkartierung und solche Sachen. Wie sind Sie von da auf Munition gekommen, die im Meer rumliegt? Lag die im Weg, als Sie versucht haben, eine Karte zu malen?
Nee, das nicht. Hätte ich's gewusst, hätte ich wahrscheinlich nie diese Karte gemalt. Nein, das war ganz interessant und das war 2015. Da hat der damalige Ministerpräsident in Schleswig-Holstein den damaligen Direktor vom Geomar, Peter Herzig, gefragt: Lieber Peter, mein Umweltministerium hat mir gesagt, wir haben ja ein Problem mit Munition im Meer. Ihr könnt doch im Wasser gucken, kartieren und Analysen machen und sowas. Könnt ihr da nicht mal gucken, was da los ist irgendwie? Und dann landete das, ich bin damals, 2013 bin ich wieder ans Geomar gekommen. Ich war lange Jahre am Geomar, dann war ich 8 Jahre im Ausland, dann bin ich wieder zurückgekommen und hatte halt dann diese Arbeitsgruppe Tiefseemonitoring gegründet, die halt hydroakustische Kartierung macht, sich den Meeresboden anguckt und sowas und sowas. Und das kurz und gut, das landete auf meinem Tisch. Peter Herzig hat mich gefragt: Herr Greinert, können wir da nicht was machen? Da habe ich gesagt: Was ist denn Munition im Meer? Keine Ahnung. Wieso liegt da überhaupt Munition im Meer? Was soll der Quatsch? Ja. Und dann hab ich mir das so ein bisschen angeguckt und denke, boah, das ist ja interessant. Und das ist gleich hier um die Ecke. Ja, das ist also, hier gibt es unterschiedliche Munitionsversenkungsgebiete in der Ostsee und auch in der Nordsee natürlich. Und gleich hier um die Ecke, eine Stunde Dampfen mit dem Schiff, gibt es ein großes Munitionsversenkungsgebiet bei Kiel. So, und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja gleich im Backyard sozusagen, gleich im Garten. Und dann habe ich gedacht, na, dann gucken wir uns das mal an.
Ja, aber Sie haben doch eben gesagt, dass die Auflösung gar nicht so groß, also wenn da unten eine Granate liegt, sehen Sie die überhaupt?
Ja, das sehen Sie. Ja, genau. Das ist diese Auflösung von diesem hydroakustischen System, ist auch tiefenabhängig. Je tiefer, desto geringer die Auflösung, weil ich einen bestimmten, jeder Beam, das ist, kann man sich vorstellen, wie ich habe eine Taschenlampe und stelle mich einen Meter vor die Wand mit der Taschenlampe, dann ist der helle Punkt, keine Ahnung, 30 Zentimeter. Gehe ich 3 Meter weg, ist er 1 Meter. Und gehe ich noch weiter weg, wird er immer größer. Genauso muss man sich das auch vorstellen mit diesen hydroakustischen Beams. Ja, diesen hydroakustischen Strahlen. Und wenn ich natürlich in 5 Kilometer Wassertiefe was messe, dann wird der unten, der Footprint, so nennen wir das, ziemlich groß. Wenn ich aber was nur in 10 Meter Wassertiefe messe, dann ist der sehr klein.
Könnte ich den Footprint fokussieren, sodass er in 5 Kilometern Wassertiefe wieder kleiner wird?
Das kann ich machen. Wird auch gemacht. Das Problem ist, da gibt es nur irgendwann ein Problem mit der Technik und der Länge der sogenannten hydroakustischen Schwinger. Ich muss ja Lärm machen. Ich habe also ganz viele Lautsprecher. Und wenn ich mehrere Lautsprecher nebeneinander habe und die bestimmt ansteuere, dann wird die Druckwelle, Schall ist ja nichts anderes als eine Druckwelle, eine longitudinale Druckwelle, also in Richtung der Ausbreitungsrichtung, nimmt der Druck ab oder nimmt zu. Ne? Das ist eine Longitudinalwelle. Und diese Longitudinalwelle kann ich über Interferenzen, kann ich die fokussieren, dass sie hauptsächlich in eine bestimmte Richtung ausgeschaltet wird. Wenn ich jetzt spreche, ist das, wir sagen, omnidirektional. Es kommt von einem Punkt und geht sozusagen über eine Kugel, wie eine Kugelwolke so, oder wie eine Kugelwelle in alle Richtungen. Natürlich nicht hinter meinen Kopf, hauptsächlich nach vorne, aber trotzdem nicht gerichtet. Deswegen nimmt man ja auch das Simple, diese Flüstertüten, die man hat früher. Ne? Jetzt hat man die, ne? Das war ja eine Tüte, um diese Druckwelle zu fokussieren in eine bestimmte Richtung. Genauso muss man sich das auch vorstellen. Da habe ich jetzt halt das mechanisch gemacht. Ich habe die Druckwelle mechanisch durch die Ränder von meiner Flüstertüte fokussiert. Und jetzt macht man das dadurch, dass ich die unterschiedlichen Lautsprecher zu unterschiedlicher Zeit ansteuere. Und dann überlagern sich diese Druckwellen. Und durch diese Überlagerung der Druckwellen kann ich das Fokussieren in eine bestimmte Richtung. So, und da, das ist aber limitiert, liegt an der Wellenlänge, die wieder was von mit der Frequenz zu tun hat, und der Länge der Schwinger, also der Länge dieses Arrays von Lautsprechern. Mhm. Ja, je länger mein Array ist, desto mehr kann ich fokussieren.
Und desto jetzt lauter wird es im Meer und irgendwann kommen all die Fische hochgeschwommen, weil es wie Dynamitfischen wirkt?
Nee.
So schlimm ist nicht.
Die Lautstärke kann man wieder runterregeln. Also die Lautstärke ist dann der zweite Schritt. Also laut muss man auch sein, sonst komme ich da unten einfach nicht mehr an. Ich komme aber auch nur mit niedrigen Frequenzen bis zu einer gewissen Wassertiefe oder bis in eine bestimmte Wassertiefe. Wenn ich höhere Frequenzen habe, die werden früher weggedämpft, die sind dann weg. Ja, also mit 300 Kilohertz kann ich nicht in 5 Kilometer Wassertiefe schallen. Okay. Das ist einfach weg. Da kann ich oben noch so laut brüllen, unten kommt nichts an. Aber mit 12 Kilohertz komme ich da unten hin. So, wenn ich jetzt aber 12 Kilo jetzt habe, habe ich eine bestimmte Wellenlänge, ich muss ein bisschen schneller machen, habe ich eine bestimmte Wellenlänge und dadurch müssen diese Transducer unheimlich lang werden und zum Beispiel die Schwinger-Transducer-Anordnung von Lautsprechern, ja, ist alles das Gleiche. Und wenn ich mit 12 Kilohertz arbeite und möchte unten eine bestimmte Auflösung haben, dann muss der Schwinger zum Beispiel, jetzt halten Sie sich fest, 18 Meter lang sein. Also ein großer Lautsprecher. Und diesen großen Lautsprecher muss ich unten ins Schiff einbauen. Der hängt ja unterm Schiff. Ja? Und das kostet Geld und da gibt es gar nicht ganz so viele von auf der Welt und so und so und so. Kurz und gut, ich kann nicht weiter fokussieren, wenn ich schiffsbasiert den Meeresboden kartieren will. Irgendwann ist Ende im Gelände. Ich kann, ja, also physikalisch würde es gehen. Es würde aber keiner mehr bauen.
Aber wir sind ja glücklicherweise nicht knietief, sondern knöcheltief jetzt unterwegs.
Genau, wir sind sogar knöcheltief unterwegs, genau.
Das ist ein schönes deutsches Kompositum, haben Sie eben gesagt. Munitionsversenkungsgebiete.
Ist doch schön, ne?
Ja. Wer hat das da versenkt? Warum liegt das? Ich fange noch weiter davon. Über wie viel reden wir hier eigentlich?
Also es hundertprozentig genau wissen wir es nicht. Mhm. Wir gehen von 1,6 Millionen Tonnen nur in deutschen Gewässern aus, in der Nordsee und in der Ostsee.
Die deutschen Gewässer enden wo?
Die deutschen Gewässer enden 12 Meilen von der Küstenlinie weg. Mhm. Und dann kommt die sogenannte AWZ, ausschließliche Wirtschaftszone. Oder EEZ im Englischen, Exclusive Economic Zone. Mhm. Da ist aber dann Deutschland zu Ende. Ja, Deutschland ist da sozusagen immer noch Herrscher über dieses Gebiet, aber das ist dann nicht mehr Deutschland. Ja, so also 12, und das meiste wurde relativ küstennah nach dem Zweiten Weltkrieg auf Verlangen und Anregung der Alliierten versenkt, um Deutschland so schnell es geht zu demilitarisieren. Ne, man muss sich das ja überlegen,
nicht
wann das
passiert. Sich eine Granate ausbuddelt und wieder loslegt.
Genau, das ging wirklich darum, denke ich, die wollten halt vermeiden, dass Deutschland die weiteren 10 Jahre so einen Partisanenkrieg führt und das irgendwie nicht endet. Und die haben gesagt, okay, alles muss weg, Waffen müssen weg und Munition muss eben auch weg. Und dann hat man sich überlegt, okay, was macht man denn mit diesen Unmengen an Munition, die noch in Munitionshallen, in den Fabriken und sowas rumliegt, die noch auf irgendwelchen Schiffen lagert und dies und das und jenes. Das waren ja irre Mengen, ja. Und da sprechen wir halt sowohl von der Munition, die das Heer benutzt hat, die Luftwaffe benutzt hat oder die Marine benutzt hat. Also alles, ne? Die, auch der kleine Lanzer, seine Handgranate, seine Panzerfaust, seine Karabinermunition und Tüdelpüt, alles. Ja, große Bomben, kleine Bomben, dicken Bomben, große Granaten, kleine Granaten, Fliegerbomben jedweder Größe, alles. Einfach alles, was man sich so vor... V1-Raketen, V2-Raketen, alles.
Ja, Schiffe, U-Boote... Die sind wahrscheinlich U-Boote. Weiter draußen dann, ne?
Die sind, Schiffe und U-Boote, das ist ja, draußen ist immer auch so ein relativer Begriff. Ne? Also auch innerhalb der 12-Meilen-Zone, ne? Also auch mehr oder weniger um die Ecke fährt man ständig mit dem Schiff mehr oder weniger drüber. Das sollte halt alles demilitarisiert werden und da haben die Alliierten sehr schnell, eigentlich schon vor Ende des Krieges, sich überlegt, okay, was machen wir denn, als sich abzeichnete, dass Deutschland irgendwann kapitulieren muss, was machen wir mit dieser ganzen Munition? Und dann haben sie überlegt, mal überlegen, was gibt es denn an Möglichkeiten? Und eine Möglichkeit ist immer, glaube ich, erstmal aus dem Augen, aus dem Sinn, dass man die nächsten 5 bis 10 Jahre erstmal Ruhe, Ende im Gelände, Ruhe ist. Und dann haben sie gesagt, okay, schmeißen wir ins Wasser. Aus heutiger Sicht, was für eine bescheuerte Idee.
Die Munition, aus damaliger Sicht nicht?
Aus damaliger Sicht, also ich denke, wenn man den Admiral von damals, der das angeordnet hat, neben sich sitzen hätte, hätte der 10, 20 super gute Gründe, warum das Einzige war, was sie machen konnten. Mhm. Bin ich mir sehr sicher. Aus heutiger Sicht ist immer einfach, 80 Jahre später zu sagen, wie blöd wart ihr denn? Wieso habt ihr das nicht irgendwie anders genutzt? Ne?
Kann man die Neandertaler, immer gut, die hatten nicht mal Eisen.
Ja. Genau, also genau, kann man immer gut argumentieren. Sollte man, glaube ich, vorsichtig sein und insbesondere daraus lernen, ja, dass man sagt, okay, guck mal, damals war das Einzige und jetzt haben wir 80 Jahre später das Problem und müssen uns jetzt mit viel Geld und Hirnschmalz darum kümmern, ob wir ein Problem haben, das muss erstmal identifiziert werden. Haben wir eins, haben wir keins? Und wenn ja, wenn wir eins haben, ja, was machen wir dann? Und wer bezahlt? Ne? Da sind wir jetzt ja gerade.
Haben wir ein Problem? Wir wissen gar nicht, ob wir ein Problem haben?
Wir wussten nicht, dass wir ein Problem haben. Wir wussten nicht, dass wir ein Problem haben.
Hatten.
So was. Wir wussten damals nicht, dass wir ein Problem haben. Es zeichnete sich irgendwie so ein bisschen ab. Ja, boah, eventuell, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und so genau geguckt hat auch noch keiner. Geoma, kannst du nicht mal gucken, so ungefähr war also die Reaktion. Und dann haben wir halt geguckt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Instituten. Das Alfred-Wegener-Institut arbeitet da auch sehr stark mit. Die machen viel in der Ostsee, in der Nordsee. Wir machen in der Ostsee, einfach weil wir haben in der Nordsee, Geoma in der Ostsee. Und zum Beispiel auch das Toxikologische Institut am UKSH hier in Schleswig-Holstein, Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein. Die kümmern sich viel um Munition und gucken sich halt die toxikologischen Auswertungen an. Dann gibt es noch das Thüneninstitut, die gucken sich an, was sagen denn die Fische dazu, wenn da unten Munition liegt und sowas und sowas. Senckenberg guckt sich Ökologie an. Also es gibt in Deutschland jetzt so eine Gruppe, die sich seit jetzt bald einem Jahrzehnt mit diesem Thema beschäftigt und wir haben da immens was an Wissen aufgebaut und haben halt festgestellt, dass diese Munition, wie gesagt, alles, was es so gibt, ins Meer geworfen wurde, dort natürlich irgendwann mal durchrostet und dann die sogenannten sprengstofftypischen Verbindungen. Ja, wenn ich also konventionelle Munition habe, konventionelle Munition ist die, die Bumm macht. Mhm. Dann gibt es noch chemische Munition, die zum Glück im Zweiten Weltkrieg nicht eingesetzt wurde, die es aber gab. Also viele Länder haben chemische Kampfstoffe entwickelt und vorbereitet. Sie wurden glücklicherweise nicht eingesetzt im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg massiv, ne? Das weiß man da aus Belgien und sowas.
Aber die wären wahrscheinlich auch nicht im Lager geblieben, sondern sie haben sie auch einfach da reingeschmissen.
Genau, die haben sie eben auch einfach reingeschmissen. Ne? Aber zum Glück ist in deutschen Gewässern, gibt es südlich von Helgoland eine Lokation, wo Tabungranaten, also einer von diesen chemischen Kampfstoffen, versenkt wurde und sonst eigentlich eher nicht. Es gibt in dänischen Gewässern, zum Beispiel im Bornholmbecken oder auch im Gotlandbecken, da wo es tiefer ist, ja, das sind dann die tieferen Stellen mit gewaltigen 90 Metern.
Im Bornholmbecken. Schwarze Raucher.
Genau, nee, da gibt's keine schwarzen Raucher. Genau, also diese Lokation, da wurde dann chemische Munition versenkt oder auch im Skagerrak. Im Skagerrak wurden dann ganze Schiffe versenkt. Hat man ein Schiff vollgeladen bis oben hin mit chemischer Munition, ist hingefahren und hat sozusagen Stöpsel gezogen und ist das einfach untergegangen. Und da liegen also mehrere große Schiffe bis oben hin voll mit chemischer Munition im Skagerrak.
Ich vermute mal, dass wenn da einfach nur Eisen liegen würde und so langsam wegrostet, wäre das wahrscheinlich gar kein Problem.
Ist aber gar kein Problem. Kein Problem, ist sogar was Tolles. Weil, wenn ich solche Sachen ins Meer schmeiße, kreiere ich sogenannte Hard Grounds, also feste Strukturen, wo eventuell auch mal ein Loch ist oder ein großes Loch, da kann man sich drin verstecken.
Biodiversität.
Da kann man sich mit seiner Fischfreundin treffen, sein Ei ablegen und so ganz schöne Sachen kann man da machen an diesen Hard Grounds. Oder ich bin eine kleine Alge oder ein kleines Korälchen und sage, ui, hier ist es aber schön, hier kann ich mich draufsetzen, werde von der Strömung nicht weggeblasen. Hier habe ich einen festen Untergrund, finden die toll. Mhm. Hard Grounds sind immer Highlights für Fauna. Ist ja auch, selbst in der Ostsee haben wir ja Riffe. Ja, diese Riffe sind aber Steinriffe. Da liegt einfach ein Stein und auf dem Stein wachsen so 3 cm große Korallen. Und das sind dann unsere Riffe in der Ostsee. Und der kleinen Koralle ist es völlig wurscht, ob da eine 250 Kilo Fliegerbombe liegt oder ein schöner Granit aus Skandinavien, die sagt, hey, super, Hardground, überm Sediment wachse ich drauf. Und das machen die.
Ne? Aber das findet die Koralle auch nur so lange gut, wie das Zeug, was in dieser Fliegerbombe ist, nicht raussickert.
Genau, raussickert.
Was sickert da alles raus?
Was da alles raussickert, sind halt diese Sprengstoff, weil wir halt diese hauptsächlich konventionelle Munition haben. Ich lasse jetzt mal die chemische Munition raus, da sickert dann halt Senfgas, Tabun und irgendwelche Arsenverbindungen raus. Jetzt haben wir hier sprengstofftypische Verbindungen, zum Beispiel Schlagwort TNT. Mhm. Ja, TNT ist ein Sprengstoff oder eine Chemikalie in einem Sprengstoff. Der Sprengstoff besteht aber nicht nur aus TNT, sondern sind auch noch andere Sachen drin. Ja, und man kann dann TNT haben oder DNB oder RDX, alles so schöne Abkürzungen, die alle hauptsächlich darauf beruhen, dass ich einen Benzolring habe. Also 6 Kohlenstoffatome halten sich an den Händen und haben dann so kleine Endgruppen da dran, meistens mit Stickstoff und Wasserstoff und Sauerstoff und solche Sachen. Und diese Benzolringe sind halt, die können sich sehr schnell umsetzen sozusagen, explodieren mit einer unheimlichen Geschwindigkeit und deswegen sind es dann Sprengstoffe. So, und diese Benzolringe sind typischerweise karzinogen und mutagen, also krebserregend und genschädigend. Und das geht halt in die Umwelt, das haben wir gemessen, haben dazu auch extra Geräte entwickelt über EU-Funding, dass wir diese sprengstofftypischen Verbindungen direkt an Bord messen können und nicht immer die Probe einsammeln und dann irgendwie 3 Monate später im Labor die Analyse gemacht haben, sondern wir machen das jetzt direkt an Bord und wissen dann nach 15 Minuten, wie viel von welchem Sprengstoff da in der Wasserprobe ist. Und das haben wir gemacht und parallel haben die Toxikologen vom UKSH auch gemessen, Mensch, gehen in diese sprengstofftypischen Verbindungen, werden die auch von Fauna aufgenommen, zum Beispiel von Muscheln, Miesmuscheln. Ja, haben sie dann einfach in so kleinen Säckchen neben den Sprengstoff gelegt und haben dann gesehen, uiuiui, der Sprengstoff, den kann ich auch in der Muschel nachweisen. Und zwar zum Teil in hohen Konzentrationen. Und die Leute, die sich mit den Fischen beschäftigen, haben auch Fische gefangen, haben gesehen, ah, schau mal da, auch der Fisch nimmt diese sprengstofftypischen Verbindungen auf und filtert die aber zum Glück zum Großteil durch die Filterorgane, durch die Leber und die Galle, wird das wieder rausgefiltert. Also die Konzentration in der Leber und der Galle sind recht hoch. Im Fleisch sind sie deutlich geringer.
Und damit sind sie in der Nahrungskette.
Und damit sind sie sozusagen in der Nahrungskette. Wir sind immer noch dabei zu schauen, okay, wenn ich jetzt eine Ente habe, eine Eiderente zum Beispiel, die essen ja sehr gerne Muscheln.
Ich esse ja auch gerne Muscheln.
Genau. Ich nicht.
Aus wissenschaftlicher Erkenntnis?
Nein, aus wissenschaftlicher Erkenntnis, aber nicht wegen der TNT, sozusagen der Sprengstoffverseuchung.
Okay, warum sollte ich keine Muscheln mehr essen?
Weil Muscheln sozusagen die Nieren der Meere sind und neben sprengstofftypischen Verbindungen auch alle möglichen Schwermetalle und sowas alles rausfiltern.
Also, das auch für Austern?
Jeder, der filtert, ist ein Filterorgan. Also kann man machen. Also keiner von uns wird sterben, weil er zu viele Austern gegessen hat und dann an einer Schwermetallbelastung sozusagen gestorben ist. Wir sterben alle, weil wir zu dick sind und unser Herz nicht mehr mitmacht. Weil wir zu viel rauchen, zu viel Alkohol trinken, zu viel Zucker essen. Daran sterben wir. Ne? So. Aber trotzdem ist es eben da und die Gefahr ist, dass wenn denn die Munition weiter rostet, die ist jetzt in einem bestimmten Stadium, ne, also die rostet schon seit 80 Jahren, muss ich überlegen, seit 80 Jahren liegt das da. Und wir kommen jetzt auf ein Problem zurück, was vor 80 Jahren generiert wurde, wo ich sage, was ist das denn für ein Quatsch? Wieso muss ich mich 80 Jahre nach dem, was passiert, jetzt wieder akut damit beschäftigen? Das macht keinen Sinn. Also meiner Meinung, ökonomisch macht das überhaupt keinen Sinn, einen Krieg zu führen. Der Krieg ist teuer und anscheinend muss ich 100 Jahre später mich immer noch um die Nachwehen des Krieges kümmern. Ich sage, was ist das?
Alle naslang irgendwelche Bombenentschärfungen in unseren Städten und sowas.
Ja. Genau, das ist auch eben 80 Jahre danach. Ja, ne? Oder 100 Jahre. Also, es gibt ja auch Munition, die im Ersten Weltkrieg ins Meer gelangt. Also die findet man eben auch noch, ne, in Minensperren und sowas alles. Genau. So, also die Gefahr ist, und nicht die Gefahr ist, sondern das ist akut, das wissen wir. Es gehen sprengstofftypische Verbindungen ins Ökosystem und belasten dort das Ökosystem. Vielleicht nicht so, dass der Fisch gleich Kiel oben schwimmt, ne, also ist nicht sofort tot.
Ja, gut, aber es gehört ja trotzdem nicht dahin.
Genau, es gehört erstmal primär nicht dahin und der Fisch oder das ganze Ökosystem wird halt zusätzlich zu den eh schon existierenden Stressoren, ja, wie es ist zu warm, zu wenig Sauerstoff, zu viel Dünger und hast du nicht gesehen, zu viel Lärm immer, wird er zusätzlich auch nochmal jetzt mit diesen karzinogenen, mutagenen Stoffen beballert. Da kann man sich überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und jetzt wurde gesagt, na, lass wenigstens mal forschen, inwieweit wir uns kümmern müssten und können wir uns überhaupt kümmern. Und das haben wir gemacht, wie gesagt, im deutschen Verbund, aber auch international mit EU-Geldern sind wir da sehr gut vernetzt mittlerweile. Und das hat jetzt ja so weit eskaliert, kann man sagen, dass das ehemalige BMUV, jetzt das BMUKN, das Umweltministerium auf Bundesebene gesagt hat, okay, wir hauen mal 100 Millionen Euro auf den Tisch und versuchen mal Munition aus Munitionsversenkungsgebieten zu räumen. Ja, weil man muss sich schon bewusst machen, dass Munition nicht nur tagtäglich irgendwo in Berlin in irgendeiner Straße am Bahnhof oder was geräumt wird oder jetzt, ich glaube, in Osnabrück ist, die mussten schon wieder einen Bahnhof sperren, weil da Munition liegt in Schleswig-Holstein. Also in Kiel müssen wir das gefühlt jede Woche irgendwo, wird ein Straßenzug gesperrt.
Man verliert so ein bisschen den Überblick, ne?
Also ist häufig. Also Munitionsräumung in Deutschland ist ein Daily Business. Jeder Tag. Also jeden Tag gibt es irgendwo Munition, die weggeräumt wird. Das Gleiche passiert auch auf See. Wenn ich nämlich Offshore-Windanlagen installieren will oder Kabeltrassen lege oder Pipelines lege und sowas alles, muss Munition geräumt werden. Ja, weil sonst ist beim Bauen dieser Infrastruktur, eventuell macht es halt mal Bumm. Mhm. Ne? Und gerade im Marienbereich waren das immer große Bumse, die generiert wurden. Also mit so einem 2 Zentimeter Flakgeschütz konnte man da nichts anfangen. Das musste richtig, richtig scheppern. Und die liegen da zum Teil noch. Und da muss man sich also drauf vorbereiten. Deswegen ist die Kampfmittelräumung auf See ist ein generell bekanntes Problem und Thema und kann auch technisch angegangen werden. Was sich aber nie einer angeguckt hat, ist, wie räume ich denn ein Munitionsversenkungsgebiet? Weil da würde ich ja kein Windpark bauen.
Schleppnetz.
Kann man machen, eventuell einmal oder anderthalb Mal. Ist nicht so ganz so einfach, weil man, das ist ja wie eine Wundertüte, ne? Ich ziehe da was hoch und weiß eventuell gar nicht, was drin ist. Nein, das muss halt mit sehr großen Vorsichtsmaßnahmen, das muss vorerkundet werden. Ich muss wissen genau, was da liegt. Dann muss ich wissen, wie kann ich es angreifen, welcher Zünder ist drin oder idealerweise welcher Zünder ist nicht drin. In Munitionsversenkungsgebieten ist eben kein. Die Munition wurde nicht bezündert ins Meer geschmissen.
Okay, entschärft sozusagen.
Sie wurde entschärft, genau. Das Entschärfen, was man auch hört im Radio, heißt nur, da hat einer gestanden und innerhalb von gar nicht allzu langer Zeit den Zünder rausgeschraubt. Die Bombe ist aber immer noch da. Der Zünder ist auch noch da. Ne, der Zünder ist nur draußen und wird dann vor Ort typischerweise gesprengt, weil der Zünder ist sensitiv. Ne, den möchte man nicht in der Hosentasche mit sich rumtragen. Aber die große Bombe, wenn der Zünder draußen ist, die kann ich mitnehmen. In dem Fall wurde halt gesagt, nee, wir gucken mal, wie groß das Problem ist. Und wir haben gesagt, es ist ein Problem und wir wissen nicht ganz genau, wie groß das Problem in 5 oder 10 Jahren ist oder in 15 Jahren. Weil wenn es zu einem Punkt kommt, dass Munition jetzt plötzlich schneller, massiver verrostet und diese Sprengstoffe ins Wasser abgibt, kann eben sein, dass man sagt, okay, die Muschel, die typischerweise nur 5 Meter neben der Munition liegen musste, ist verseucht, sondern eventuell mehr ist verseucht oder Bruchstücke dieser Munition werden verstärkt an Land gespült und werden dort von Leuten gefunden und so, kennt man von Bernstein, kennt man aber auch von Sprengstoffen, ja, das möchte man nicht haben, deswegen ist es, glaube ich, jetzt ein sehr guter Zeitpunkt zu sagen, lass doch mal gucken, was machbar wäre und wie teuer es ist, hier Räumaktivitäten durchzuführen, ne, um bevor, Anführungsstrichen, Entschuldigung, dass ich sage, die Kacke am Dampfen ist, schon mal zu schauen, welche Möglichkeiten man hat. Weil es eventuell jetzt billiger ist, übrigens auch wie beim Klimawandel, ne? Also Klimawandel vor 30 Jahren angefangen, würde uns jetzt jede Menge Geld sparen, ne? Und dass man sagt, okay, vielleicht sind wir ja diesmal vor der Welle und werden nicht von der Welle überspült, wenn wir jetzt anfangen. Also eigentlich eine gute Herangehensweise, wo ich denke, Mensch, gucke mal, da hat einer potenziell nachgedacht und befunden, wir geben dafür Geld aus. Das wird jetzt gemacht oder wurde gemacht. Und wir schauen halt dann auch in unseren Forschungsprojekten, was sind denn die Umweltauswirkungen bei der Räumung selber? Ne, wenn ich da unten jetzt so Munition habe, die halt verrostet ist und die fange ich an zu bergen und vielleicht mache ich ja alles kaputt und lasse über einen gewissen Zeitraum noch mehr Sprengstoff die Verbindung ins Wasser als eigentlich vorher, dann ist das vielleicht auch nicht so eine gute Maßnahme. Ne? Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Da sind wir mit dabei. Und wie gesagt, die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu entschieden, Geld in die Hand zu nehmen, um das einmal zu testen. Und das wird auf europäischer Ebene wahrgenommen. Und es wird ganz genau geguckt, was denn die Deutschen da machen, weil es ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Es ist ein europäisches, / globales Problem. Es gibt genauso Munitionsversenkungen vor Hawaii zum Beispiel, da haben die sehr viel chemische Munition versenkt. Es gibt ganz viele versunkene Schiffe mit Munition bis unter das Dach im Pazifik, als die Amerikaner gegen die Japaner gekämpft haben und sowas und sowas. Es gibt überall in norwegischen Fjorden liegen Unmengen an Munition. Die Briten haben ihre eigene Munition, haben sie mit nach Hause genommen, haben gedacht, ach, das alte Zeug, was soll damit? Schmeiß ins Wasser und haben sie da also auch weggeschmissen, wo du denkst, boah, war jetzt auch nicht so die smarte Idee, ne? Aber es wurde halt gemacht. Und wie gesagt, aus damaliger Sicht wahrscheinlich verständlich, aus heutiger Sicht absoluter Blödsinn.
Ne? Habe ich das richtig verstanden? Diese 100 Millionen, die die Bundesrepublik ausgibt, sind nur, um auszuprobieren, wie weiß man, nur für den Test?
Genau.
Das ist, was kostet es denn dann, das Zeug da rauszuholen?
Ja, gute Frage. Nächste Frage wissen wir nicht. Aber, jetzt gab aber. Wir sind ja dabei zu lernen. Ja? Also diese 100 Millionen wurden ausgegeben, um Piloträumungen durchzuführen in Munitionsversenkungsgebieten. Das ist geschehen. Und zwar im August, September letzten Jahres und im August, September diesen Jahres. Ja, und zwar wurden
24, 25.
Und das ist der eine Teil von diesen 100 Millionen. Okay, wir beauftragen einmal Kampfmittelräumfirmen, also kommerzielle Kampfmittelräumfirmen, damit unterschiedliche Munitionshaufen, die es so gibt, in der Lübecker Bucht in dem Fall, weil die Lübecker Bucht kennen wir sehr gut, zu räumen und Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie man das effektiver gestalten könnte. Ja, eventuell mehr robotisch, mit künstlicher Intelligenz, autonomen Fahrzeugen oder doch geht alles nur mit Tauchern. Viel wurde immer und wird immer noch mit Tauchern gemacht, um das mal auszuprobieren. Also das war der eine Teil, das waren die Piloträumungen und parallel dazu muss man sich überlegen, okay, jetzt habe ich die Munition geräumt und jetzt habe ich sie in der Hand. Und jetzt, wem gebe ich sie denn? Ist irgendjemand da, der sagt, hey, komm, gib her, nehme ich dir ab? Nee, den gibt's nicht. Ja, und das ist ja auch nicht irgendwie so ein schönes Stück Munition, was gerade aus der Fabrik kommt, wo ich ganz genau weiß, mit so vielen Newtonmetern muss ich da vorne drehen, damit sich irgendwie das Hinterteil vom Vorderteil löst. Ist ja alles nicht. Das ist rottiges, gammeliges Zeug, ja, in einem Zustand XY bis Z und von A angefangen. Was mache ich damit und wie vernichte ich das? Vernichten heißt am Ende des Tages in kleine Portionen schneiden und in einem dafür vorgesehenen Sprengofen zu verbrennen, mit der Maßgabe, dass die Abgase mehr oder weniger sauber sind. So, das ist also eine Aufgabe, die, das Gute ist, schon gelöst ist. Sowas gibt es, kann man kaufen.
Aber kann auch man kaufen. Skaliert die auch auf 1,5 Millionen Tonnen?
Nein. 1,6 Millionen Tonnen. Nein.
1,6 Tonnen.
Nein, skaliert eben nicht. Und genau um dieses Skalieren geht's, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eben nicht nur die eine Bombe, die da mal irgendwo gefunden wird, wegräumen und vernichten, sondern ich möchte jetzt Masse machen. Masse. Schnell, Masse, effektiv. Es soll ja weg und soll eben nicht 50 Jahre dauern, sondern idealerweise 20 Jahre. Ja, sowas in dem Dreh. Und dazu müssen diese Öfen erstmal potenziell effektiver gemacht werden, aber auch die Vorbereitung. Ich kann nicht eine 250 Kilo Bombe in so einen Ofen schmeißen, dann ist der Ofen nämlich weg. Ja, so, das will man nicht, aber man kann eine gewisse Menge X an Sprengstoffen, sagen wir mal 8 Kilo oder so, ja, kann ich in den Ofen schmeißen und dann macht es da drin auch Krawumsbums, aber das kann der Ofen ab. Dafür ist er ausgelegt und dann ist das nachher weg. Und das Tolle ist, oder das Schöne in dem Fall, diese Sprengstoffe, die Elemente in den Sprengstoffen, die sind alle ungefährlich. Ja, da ist also Kohlenstoff drin, da ist Stickstoff drin, da ist Wasserstoff drin, Sauerstoff drin, wo ich denke, ein bisschen Phosphor ab und so, wo ich denke, ja, das ist genau das, aus dem Menschen gemacht sind und Tiere gemacht sind und Pflanzen gemacht. Also das ist nicht schlimm. Da sind also keine Schwermetalle und keine Gifte drin, ja, kein Uran oder Thallium oder irgendwelche fiesen Dinger. Also wenn das erstmal weg ist, ist okay, aber die Verbindungen sind halt giftig. So, und wenn ich die Verbindung halt in ungiftige Verbindungen, am Ende des Tages vielleicht auch CO2 und dies und das umsetze, dann sage ich, okay, wunderbar. Ne? Dazu muss ich aber diese Abgase reinigen, das, wie gesagt, das geht, weil wenn ich das nicht geschickt mache, ich Dioxine entwickle und das will ich auch nicht haben. Also ein bisschen Vorsicht geboten. Und jetzt geht es in dem Sofortprogramm auch darum, so eine Vernichtungsanlage zu bauen, die ein bisschen Masse schafft und die Anlage da laufen zu lassen, wo die Munition ist und nicht irgendwo in Munster. Es gibt so eine Verbrennungsanlage in Munster. Ich möchte natürlich aber nicht die Munition, die in der Nordsee oder Ostsee geborgen wird, irgendwo entweder Schiffstransport über Kanäle umständlich oder LKW-Transport durch einen Elbtunnel nach Munster bringen. ist irgendwie ein bisschen zu riskant und auch das skaliert nicht. Ich möchte idealerweise die Munition relativ dicht da, wo sie geräumt wird, vernichten. Das, und jetzt ist die Idee im Sofortprogramm, man baut das alles mobil auf eine schwimmende Plattform. So, das ist die Idee. So, man könnte es auch mehr oder weniger mobil oder semi-mobil für 5 Jahre irgendwo dicht am Land, könnte man so eine Anlage aufbauen. Aber die Anlage ist halt, soll so gebaut werden, dass sie modular ist. Okay, entweder habe ich sie halt auf einer Plattform mit meinen Pros und Cons davon oder ich habe sie irgendwo dichte B und nach 10 Jahren wird sie wieder abgebaut. Ja, das könnte man machen. Es gibt in Deutschland deutlich zu wenig Kapazitäten für Munitionsvernichtung.
In Deutschland oder in Europa, weltweit?
Überall. In Deutschland haben wir halt, also ich weiß gar nicht mehr, wann war das, vor 2, 3 Jahren, als im Grunewald gebrannt hat bei Berlin, war ja auch das große Problem, erstmal die AWOS sperren, weil da liegt ja Munition. Genau. Munition wird bevorzugt in Wäldern gelagert, weil, wenn sie explodiert, die Schrapnelle in den Bäumen stecken. Ganz einfacher Grund. Ne? So, ja, okay. Aber wenn dann halt der Wald brennt, hast du eben ein Problem mit deinem Munitionslager.
Ja, das war im Grunewald genau das Problem. Wir haben einfach in Berlin nicht die Kapazität, das Zeug hinreichend zu vernichten. Also haben sie es erstmal dazwischen geparkt.
Genau.
Das und wird irgendjemand hat es dann da wahrscheinlich sogar auch noch vergessen.
Ja, das sedimentiert ja auch zu und steht dann da ganz lange und dann hat einer den Schlüssel vom Bunker verloren und dann. Das ist also nicht ein rein deutsches Problem. Also ich habe gestern gerade gelernt, die Schweizer haben auch ein Problem. Den ist nämlich, die haben irgendwie in einem Berg ihr Munitionslager gemacht. Das halbe Munitionslager ist ihnen aber um die Ohren geflogen. Und jetzt müssen sie den ganzen Berg abräumen, um an die Munition da drin zu kommen.
In welchem Zustand liegt das Zeug da unten eigentlich? Es klang mir eben so an, als wäre das nicht ein halbwegs einheitlicher Zustand, sondern als wäre der Verfallsgrad.
Alles. Von bis ready to be used sozusagen, ja, wo man denkt, wie kann das denn sein? Das ist ja, der Zünder ist ja noch richtig schön, der funktioniert auch noch, also wenn Zünder drin ist, aber also wirklich von bis zu komplett nicht mehr da oder komplett, also vollständig weg. Ja, wir haben in der Lübecker Bucht liegen gedachte 50.000 Tonnen jedweder Munition, von groß, klein, dick, dünn, viel Heeresmunition, aber auch zum Beispiel diese schon einmal kurz angesprochenen V1, V steht ja für Vergeltungswaffe 1, das sind diese fliegenden Bomben, eben richtig hießen die Fiesler Storch 103. Fiesler Storch, die haben auch Flugzeuge gebaut.
Ja, so kleine, ja. Ne? Doch, glaube ich, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg noch als Schulungsflugzeug beim Bund. Ne?
Genau. Weil die irgendwie so ganz stabile, mit diesen starksigen Beinen, zum Beispiel auch hier die Zoologische Gesellschaft, hier Chimek und all, die sind, glaube ich, ganz am Anfang auch in einer Fiesler Storch. Irgendwie
also dieses mit Zebra
bemalte. Ich glaube, das war damals Fiesler Storch. Also ganz stabiles, simples, sozusagen der Käfer der Flugzeuge sozusagen. Und die haben aber eben dann im Zweiten Weltkrieg auch eben diese Raketen gebaut, die V1 und die V2. Und die haben natürlich vorne große Sprengköpfe drin mit bis zu 1 Tonne Sprengstoff. Also richtige, das ist so ein großes Fass, so 1,40 Meter hoch, 60 Zentimeter Durchmesser, 70 Zentimeter Durchmesser. Und davon liegen in der Lübecker Bucht einige, um nicht zu sagen mehrere Hunderte. Ja,
so und viele die haben, sind davon gebaut worden?
Also wir waren vor 2 Wochen gerade wieder unterwegs und haben da kartiert, hochgenau, jetzt auf 5 Zentimeter. Also mit unseren Hydro, heute im Flachwasser, die Hydroakustik hat eine Auflösung von 5 Zentimetern. Ne? Da sehe ich also, da kann Muschel. Ich eventuell, ja nicht ganz die Muschel, aber so eine Kaffeekanne sehe ich. Mhm. Ne? Und so einen V1-Sprengkopf sehe ich da auch. Und da gibt es dann Gebiete, wo 5 oder 6 von diesen V1-Sprengköpfen in einem 10 mal 10 Meter Gebiet liegen. Mhm. Und der eine Sprengkopf sieht noch aus tippitoppi und der andere ist gar nicht mehr da. Da sind nur die Verpackung am Ende, haben diese runde Verpackungsringe. Die waren so ein bisschen konisch, diese Sprengköpfe. Mhm. Und damit ich 1 Tonne bewegen kann, waren die damals sehr schlau. Sie haben einfach sozusagen Reifen dran gebaut, also eine runde Scheibe an jede Ende. Dann kann ich die nämlich rollen. Schlau, ne? Ja, die wussten damals schon, ohne Gabelstapler und sowas alles, nee, roll doch einfach das Zeug. Dann kannst du auch wahrscheinlich als ein Mensch so eine Tonne kannst du rollen. Du kannst sie nicht heben, aber du kannst sie rollen. Und diese Endscheiben, die sehen wir noch, aber innen ist alles weg. Also das ist wirklich von komplett weg bis zu kompletter auf 10 Metern Unterschied hat man alles.
Kann irgendwer erklären, warum es weg ist und das andere nicht? Oder ist uns das letztlich dann auch egal?
Oh, das ist, nee, da kann man jetzt mutmaßen. Also ich denke, wenn Korrosion irgendwo einmal angefangen hat, dann frisst sie das relativ schnell weiter. Und wenn du während der Anfänge sozusagen, ja, das ist ja auch wie, wir fahren ja viel Schiff, ne? Und wenn man was auf dem Tisch stehen hat, tut man gut daran, es zu sichern, dass es nicht runterfällt. Und dann kann man sich überlegen, ich nehme ein dickes Seil und mache alles, dass das ja da bleibt, wo es ist, das hält auch. Aber wichtig ist, dass man verhindert, dass das Gerät überhaupt erst anfängt zu rutschen. Weil wenn es nicht rutscht, kann es nicht runterfallen. Ne? Ich kann ein dickes Seil machen, mit, dann rutscht es auch nicht und fällt auch nicht runter. Aber ich muss einfach verhindern, dass es rutscht. So, und was wir dann häufig machen, ist, wir nehmen einfach ein bisschen Tape und kleben sozusagen unseren Laptop links und rechts, kleben wir einmal oben drauf und kleben es am Tisch fest. Ohne Band und ohne alles, weil es dann gar nicht erst anfängt zu rutschen. Genauso ist es mit dem Rosten, ne? Während der Anfänge beim Rosten. Und irgendwo hat es halt früher angefangen. Wenn man jetzt sich das gleiche Munitionsobjekt über 100 Kilometer Entfernung angucken will, kann man sagen, ah, gucke mal, da ist ja andere Temperatur, anderer Salzgehalt und bla 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 bla. Ja? Aber auf 10 Meter Entfernung ist das schwer zu argumentieren, dass unterschiedliche Umwelteinflüsse hier maßgebend waren. Das ist halt sehr heterogen, hat manchmal auch was damit zu tun, dass natürlich die Metalllegierung auch manchmal unterschiedlich waren. Gerade zum Ende des Krieges war das alles nicht mehr so das Beste vom Besten. Und je schlechter sozusagen die Qualität, die primäre Qualität ist, desto schneller rostet es halt. Ne?
Wie viel von all dem Zeug kriegen wir denn da überhaupt? Ja, wie viel finden Sie überhaupt? Ich meine, das ist 80 Jahre, das versickert doch auch alles irgendwie im Schlick und so. Also,
ja, zum Teil.
Wie viel liegt an der Oberfläche? Wie viel ist, können Sie das sehen?
Ja, also das, was an der Oberfläche ist, können wir sehen.
Nee, also den Unterschied.
Den Unterschied können wir auch sehen. Können wir auch sehen. Also man kann ganz grob sagen, dass in der Ostsee viel auf dem Sediment liegt. Und in der Nordsee, aufgrund der Tidenströmung, des sehr matschigen Sediments und Wasser kommt und geht zweimal am Tag, viel im Sediment liegt. So, da sieht man das nicht. Ich kann aber mit unterschiedlichen geophysikalischen Methoden auch ins Sediment gucken. Entweder über Hydroakustik durch Schall. Das ist das Gleiche, wie wenn Mann oder Frau zum Arzt geht und ihnen, was ich, einfach in Bauch geschallt wird oder Herz geschallt wird und solche Sachen. So ähnlich machen wir das auch, allerdings mit niedrigeren Frequenzen. Können wir also ins Sediment gucken, akustisch. Und wir können aber auch gucken, wie durch das Metall, die Hülle von der Munition, das Erdmagnetfeld verkrümmt wird. Na, das ist dann Magnetik. Oder ich mache Anführungsstrichen Elektromagnetik, dann mache ich mir mein eigenes Magnetfeld und messe das Abklingen des Magnetfeldes, was dann über einem Metallobjekt anders ist. Das sind zum Beispiel diese hier Schatzsucher,
genau,
diese Dinger, mit denen man über
am
Strand in Spanien, genau, da mache ich sozusagen dieser kleinen Spule, mache ich mein eigenes Magnetfeld und messe dann die Veränderung dieses Magnetfeldes. So, das sind die Methoden, um ins Sediment zu gucken. Und die werden bei Surveys, zum Beispiel für Pipelines oder Kabeltrassen oder auch Pylone, die ich rammen will, werden die auch genutzt. Da wird sowohl aufs Sediment geguckt, hydroakustisch, als auch ins Sediment geguckt, typischerweise mit magnetischen Messungen. Und das kann ich sehen. Und nochmal, Ostsee liegt viel auf dem Sediment, was auch mit ein Grund dafür war, weil man halt sieht, was man hat, dass man sagte, okay, wir fangen jetzt nicht an, erst noch zu buddeln und dann ist eine große Überraschungstüte, was im Sediment ist. Nimm etwas, wo man weiß vorher, das ist es, das kann ich ausschreiben, da weiß die Kampfmittelräumfirma, okay, das kommt auf mich zu, dann kann ich mein Budget rechnen und dann kann ich sagen, wie lange es dauert und bla 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 bla. Deswegen hat man diese Piloträumung in der Ostsee gemacht.
Und wie viel von all dem werden wir voraussichtlich überhaupt geborgen bekommen?
Also ich bin ein durchaus absolut positiv denkender Mensch und ich finde das nicht so, ich würde sagen, es ist jetzt, also wir haben wissenschaftlich da sehr gut gearbeitet, wir machen das auch noch eine ganze Zeit, aber irgendwann muss man ins Tun kommen und sich die Karten legen und sagen, okay, machen wir jetzt weiter oder lassen wir es sein? ne, mit dem Räumen. Und ich denke, wenn man denn, also wir haben einen guten Drive jetzt, da weiter zu tun, da sind wir auch weltweit recht ambitioniert und geben auch Geld aus, macht meines Wissens nach keine andere Nation, ja, solches Geld auszugeben. Deswegen gucken auch alle, was macht denn Deutschland da und wie gut ist es und machen sie danach weiter. Also ich denke, man könnte die deutsche Ostsee, ich rede jetzt nur von der deutschen Ostsee, mit genug Geld, ich habe jetzt mal gesagt 20 bis 20, 40 Räumen von der oberflächlich liegenden Munition. Jetzt muss ich gucken, wie das in dem Sofortprogramm wirklich weitergeht. Da habe ich nicht direkten Einfluss. Ich würde aber denken, dass man das könnte, ja, wenn Anführungsstrichen Geld keine Rolle spielt. So, jetzt ist die Frage, ja, wenn Geld keine Rolle spielt, geht mehr oder weniger alles. Kann man auch zum Mond fliegen oder irgendwelche tollen Dinge. Ne? Dieses Geld ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, oh Gott, sind wir ja bankrott und müssen nochmal 500 Milliarden aufnehmen. Nee, so viel ist es nicht. Also wir reden da wahrscheinlich, nein, ist es nicht. Es wird jetzt in diesem, das BMUV, jetzt BMUKN, hat damals dieses, es hieß dann Sofortprogramm. Sofortprogramm Munitionsräumung Ost- und Nordsee, glaube ich, heißt es im Original. Und da haben sie halt 100 Millionen ausgegeben und im Rahmen dieses Sofortprogramms wird jetzt nachgedacht, dass jetzt soll diese Plattform gebaut werden. Dies Teil von diesen 100 Millionen ist dieses Plattformbauen, ist da noch drin. Dann steht also eine Plattform da, die wird nicht reichen. Man wird eine zweite oder dritte bauen müssen, um der Menge Herr zu werden. Dann wird aber gedacht, dass so eine Plattform die Betriebskosten pro Jahr bummelig 70 Millionen sind. So, und wenn du jetzt 70 Millionen hörst und irgendwie das Sondervermögen 500 Milliarden, da ist 70 Millionen aber irgendwie nicht so, wo man sagt, boah, na, das ist ja jetzt also unmöglich, können wir alles gar nicht machen und alles, es ist nicht. Ne? Natürlich kostet es Geld und man muss immer abwägen, gebe ich das Geld dafür aus oder gebe ich es für was anderes aus. Ich würde ja denken, das Tolle ist, wenn ich das Geld für Munitionsräumung in deutschen Gewässern ausgebe. Sagen wir mal, ist 2040, tun wir 5 Jahre drauf, 2045 ist alles weg. Dann ist es weg. Es kommt auch nicht wieder. Es sei denn, irgendein Spacko legt da wieder was hin.
Ah, dann haben wir noch diese Plattform. Die können wir vermieten. Damit können wir dann
die
Geld
Plattform
verdienen.
Die Plattform kann man vermieten.
Wir und wahrscheinlich also dann auch noch Technologieführer sein werden, weil keine andere Nation sowas macht.
Genau, das ist ja mit ein Grund, warum, also im Prinzip kann man sagen, Mensch, ist doch eine tolle Sache. Wir halten Wissenschaftler in Lohn und Brot, die tolle Dinge rausfinden, die bezahlen auch Steuern und ich bezahle meine Kampfmittelräumfirmen, die bezahlen auch Steuern, die entwickeln Technologie, die kann sie danach verkaufen, dann werden sie wieder reich und bezahlen hoffentlich in Deutschland auch Steuern. Und nebenbei haben wir auch noch ein Umweltproblem gelöst.
Das ist ja sozusagen, das jetzt eine Erkenntnis, die wir beide haben oder ist das auch so in der Politik
angekommen? Ja. Das ist ein zum Glück wirklich ein Problem, was erkannt wurde, auch von der Politik erkannt wurde, wo jeder für sich was Positives bei rausfindet, ne, wo man sagt, komm, lass doch machen. Ich glaube, das hat auch aber mit einen Grund, warum diese 100 Millionen überhaupt aufgesetzt wurden. Es gab von keiner Partei wirklich Gegenwind. Die haben alle gesagt, ja, lass machen. Aus verschiedenen Gründen. Und am Ende des Tages ist es auch ein gutes Ding, dies zu tun, bevor die Kacke wirklich am Dampfen ist, ja, bevor vielleicht in 15, 20 Jahren man sagt, boah, jetzt haben wir jeden Tag irgendwie 500 Kilo kleinverteilten Sprengstoff hier an unserem Strand, wo die Leute doch eigentlich Urlaub machen wollen. Und
jetzt sollte man tatsächlich keine Muscheln mehr essen.
Und jetzt sollte man tatsächlich keine Muscheln mehr essen. Das möchte man nicht. Ja, insbesondere wenn man nachweisen kann, dass 25 Jahre vorher Leute gesagt haben, das könnte passieren. Ne? Ob dann der Politiker im Nachhinein noch in Rechenschaft gezogen werden könnte, das müsste man ja eigentlich mal machen, wenn ich mit diesem ganzen Klimawandel.
Ist das ja immer das Problem der nächsten Regierung, wenn es um Lösungen geht.
Genau. Oder eben jetzt in dem Fall der nächsten Generationen. Ne? Das ist ja noch weiter nach hinten rausgeschoben. Ne?
Das ist ja eigentlich ist es ja ein Job für Kampfmittelräumdienste.
Die Kampfmittelräumdienste, jedes Bundesland hat mehr oder weniger Kampfmittelräumdienst. Es gibt zwei Bundesländer, die haben das outgesourced an eine Firma. Ja, aber die anderen haben wirklich eigenständige Kampfmittelräumdienste. Entweder beim Innenministerium oder irgendwo oder beim Verkehrsministerium, je nachdem, in welchem Land man guckt, gibt es eine Entity, die dafür verantwortlich ist, solche Munition zum Beispiel zu entschärfen und wegzuräumen. Das machen Kampfmittelräumdienste. Häufig werden die unterstützt von Kampfmittelräumfirmen, die zum Beispiel die Sondierung machen und die Räumstelle schon mal freilegen, aber dann dieses Entschärfen und final Wegräumen machen die Kampfmittelräumdienste. So, die sind aber eigentlich nicht dafür zuständig, jetzt diese Massen wegzuräumen. Das müssten kommerzielle Firmen eigentlich machen. Ne? Weil die Kampfmittelräumdienste, je nach Bundesland, wie groß das ist, die haben da auch nicht Hundertschaften.
Nö, sonst hätte der Grunewald nicht gebrannt.
Sonst hätte der Grunewald potenziell nicht gebrannt, sondern die sind halt dafür da. In Schleswig-Holstein sind die der Polizei untergeordnet oder sind Polizisten. Die sind dazu da, Entschärfung durchzuführen oder auch, die haben auch Taucher, auch im Marienbereich Munition zu räumen. Oder auch zur Not, wenn es gar nicht anders geht, zu sprengen. Ne? Wenn irgendwie eine große Mine gefunden wird, die immer noch ab und zu mal gefunden wird, auch in Schifffahrtsrouten. Und die Leute sagen, also der Kampfmittelräumdienst oder auch die Firmen, die dann dort schauen, das sind speziell ausgebildete Leute, die müssen irgendwelche Kurse machen, sagen, okay, dieses Ding sollte weg, weil es echt gefährlich. Ich kann es aber nicht bewegen, dann muss es vor Ort gesprengt werden.
Da schwimmen noch Minen irgendwo rum von vor 80 Jahren?
Ja. Oder liegen rum.
Warum sind die denn nicht verrostet? Ich meine, die sind doch die.
Die sind ja auch zum Teil verrostet, okay. Aber manchmal sind sie eben auch noch in einem guten Zustand. Ja, also es schwimmen Minen rum, gerade im finnischen Meerbusen schwimmen wohl jede Menge Minen rum, wie jetzt auch im Schwarzen Meer. Ne? Da sind ja die, also ja,
okay,
da,
aber die sind neu.
Das genau.
Kann man ja noch irgendwie rechtfertigen, wenn man das unbedingt möchte. Aber diese alten Dinger, ich hätte gedacht, dass die längst verrottet wären.
Nein, eben nicht. Also die liegen da manchmal, also es gibt auch, also im Seekrieg werden Seeminen verlegt, das sind diese runden Kuller mit den Pikern oben drauf. Ne? Aber auch manchmal wird eine Mine einfach auf den Grund gelegt, das ist eine Grundmine. Die haben so einen gewaltigen Bums, dass die auch in, weiß ich, 50 Meter Wassertiefe noch ein Schiff beschädigen können. Da muss man also nicht gegenfahren und dann habe ich ein Loch im Schiff, sondern da wird eine riesengroße, durch die Explosion entsteht eine große Blase. Und diese Blase hebt sozusagen das Schiff ein bisschen aus dem Wasser, dann fällt es in sich zusammen und dadurch knackt das Schiff in der Mitte auseinander.
Aber was
und
haben die denn für einen Zünder? Akustisch oder wie zünden die?
Akustisch, magnetisch, Zeit, die haben manchmal auch Zähler drin. Das erste Schiff wird durchgelassen, das zweite auch, das dritte auch und beim vierten machen sie Bums, weil sie wissen, dass das vierte Schiff immer das große ist. Also alles möglich. Da ist die Menschheit ja extrem erfinderisch, sich da was zu überlegen, wie man das Ding zur Detonation bringt.
Wenn das eine kommerzielle Firma übernehmen muss, wird das dann so ein Public-Private-Partnership zwischen der Räum AG und dem Geoma oder ist es Geoma irgendwann raus?
Wir sind ja keine Räumer.
Ja, also ich sag Geoma, ihr seid die, die gucken.
Wir sind die, die gucken, wir forschen.
Ja, aber seid ihr irgendwann raus oder?
Ja. Wir sind bei der Räumung sind wir dann raus. Also bei der Räumung sind wir, also für die Räumung selber sind wir komplett raus. Also wir fassen das Zeug auch nicht an. Wir gucken es uns an. Wir nehmen relativ dicht daneben Wasserproben, das machen wir schon. Wir nehmen auch nach gründlichster Vorerkundung, nehmen wir auch relativ dicht neben Munitionskörpern Sedimentproben, um zu gucken, was ist denn die Kontamination im Sediment. Das machen wir auch. Das ist alles vorher abgestimmt und durchexerziert mit dem Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein. Die waren auch bei uns auf unseren Schiffen und wir haben dann ein sehr, sehr gutes Verhältnis und kommunizieren sehr eng. Sind auch Partner in gemeinsamen Projekten. Also der Kampfmittelräumdienst ist offizieller Partner in einem EU-Projekt, wie übrigens auch die Bundespolizei ist auch Partner in diesem gleichen EU-Projekt. Und das machen wir. Gucken uns also an, was sind die Auswirkungen, was sind die Größenverhältnisse der Kontamination und dies und das, wer nimmt hier was auf, wer lebt da eigentlich auf diesen Munitionshaufen, was passiert, wenn ich die wegnehme?
Also letztendlich räumen wir dann einen Lebensraum ab.
Ja, ein 80 Jahre und dann kommt man wieder mit einigen Leuten so in so philosophische Diskussion, okay. Habe ich jetzt etwas kreiert, was seit 80 Jahren oder was sich über 80 Jahre zu einem Lebensraum entwickelt hat. Und das Tolle ist ja, diese Munitionsversenkungsgebiete sind wahrscheinlich die einzigen Gebiete, wo seit 80 Jahren keine menschlichen Aktivitäten stattgefunden haben. Pristine Seafloor sozusagen, ja.
Das ist ein Zielkonflikt, oder?
Ja, genau. Und da machen sie machen ganz viel Stakeholder-Dialog und sprechen mit Leuten und machen Multikriterienanalyse. Also es wird beliebig komplex, dieses ganze Thema, was soll man eigentlich machen oder nicht oder doch, oder sollte man im Prinzip am Land würde man Ausgleichsflächen kreieren, ja?
Könnte man ja.
Genau, man könnte einfach wieder Steine oder ähnliche Holzkisten einfach wieder hinlegen. Idealerweise bevor man das andere wegräumt, dann kann das besiedelt werden und dann räume ich das andere, wenn man denn will.
Wie lange dauert das denn, bis das dann, also wenn ich daneben so eine Bombe einen Stein lege, das dauert doch auch
Jahre, das geht flott. Das geht, okay. Ja, das geht, da ist die, das Ökosystem flott. Ja, die sind da, besiedeln und vollwachsen geht schnell.
Also das Geoma guckt und übergibt dann irgendwann dieser Firma, die sich um die Bergung kümmert, eine Karte. Wann ist die fertig, die Karte?
Also wir haben für die Lübecker Bucht, können wir Ihnen heute Morgen der Kampfmittelräumfirma sagen, also das ist die Karte, zack, zack, das liegt da, so viele V1-Sprengköpfe haben wir gefunden, so viele Haufen. Die Haufen sind so zusammengesetzt und wir würden vorschlagen aufgrund, und das machen wir eben auch, Multikriterienanalyse, sozialwissenschaftlich hergelitten durch Workshops, Stakeholder-Dialoge und sowas und sowas, würden wir sagen, also wir würden euch raten, diesen Haufen zuerst zu nehmen. Das ist alles da.
Ne? Aber es ist ja nicht nur die Lübecker Bucht.
Nee, das ist, also gut, Lübecker Bucht ist aber schon, da sollte man nach meiner Meinung in der Ostsee definitiv anfangen. Mhm. Und dann gibt's andere Gebiete, die haben wir auch angeguckt, die Kolberger Heide, Pfalzhöft. Und wenn man dann weiter Richtung Osten, Mecklenburg-Vorpommern kommt, da gibt es diese Versenkungsgebiete nicht so in dieser Form. Ne? Da wurde zwar auch Munition hingelegt, wurde potenziell, aber das wurde dann ja durch die Russen gemacht. Hier in Lübeck waren es halt die Briten, die das gemacht haben, die haben irgendwie schön aufgeschrieben. Also so richtig die gleiche Menge an Munitionsversenkungsgebieten, oberflächlich liegender Munition, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Da liegt wieder ein bisschen mehr im Sediment, weil da halt die geologischen Gegebenheiten ein bisschen anders sind. Da wird die Ostsee ja relativ schmal und dann strömt das da ein bisschen schneller und dann wird das eben doch mal versandet. Also wir könnten aus dem Stand für die nächsten 10 Jahre sagen, da könnt ihr räumen.
Und was machen wir mit den ganzen Schiffen, also mit dem großen Zeug, also mit dem großen Kriegsgerät, das ein bisschen weiter draußen liegt und so, lassen wir die liegen oder haben wir da auch eine Idee für?
Da gibt es auch eine Idee und das machen andere Projekte, da ist zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut sehr aktiv, das ist der Matthias Brenner, der kümmert sich schon seit einiger Zeit um Wracks, ja, und kümmert sich um Munition in Wracks. Aber auch zum Beispiel, wenn ich Wracks habe, ja immer gleich irgendwie noch Altöl oder irgend so ein Gedöns, was dann noch mit in den
Goldschatz.
Oder den Goldschatz, aber der hat ja wenig, weil sein Edelmetall ist, wenig Einfluss auf die Umwelt. Der könnte da auch liegen bleiben. Ne? Also der ist dann, der ist fein raus. Um den muss man sich theoretisch nicht kümmern. Der dürfte liegen bleiben.
Ja, außer dass genau. Man ihn haben will. Das,
genau, das ist dann ist
eine
das
andere Geschichte.
Das ist aber ein anderer, genau, das ist ein anderer Incentive, den man dann da hat. Genau, also Wracks ist so ein Problem und da sind es insbesondere die Wracks mit den chemischen Kampfstoffen im Skagerrak oder auch Kattegat ist dann ein bisschen was. Und dann aber auch die Munitionsversenkungsgebiete im Bornholmbecken zum Beispiel, da waren wir jetzt vor 3 Wochen auch, haben uns das erste Mal angeguckt oder auch im kleinen Belt. Wenn ich da Kattegat runterkomme in die Ostsee rein, gibt es den kleinen, den großen Belt. Große Belt ist die dicke Brücke drüber, da fahren die meisten Schiffe. Kleine Belt ist dann ein bisschen weiter westlich, eben so ein kleiner Schleichweg, sozusagen die Nebenstrecke. Und da haben die aus Flensburg kommend chemische Munition versenkt. Und das haben wir uns jetzt auch angeguckt und haben da auch ziemlich viele offene, leere Behälter. Das sind so Abwurfbomben, so KC-250 heißen die oder KC-500. Das ist dann Kampfstoffzylinder oder zylindrisch, so heißt das. Die haben irgendwelche bescheuerten Abkürzungen. Ne? Deswegen heißen die KC-250 oder 500. Das ist einfach ein großer leerer Behälter. Da ist auch nicht viel Sprengstoff drin, weil da ist ja der Kampfstoff drin. Und der Kampfstoff muss da eigentlich nur als Aerosol, zack, verteilt werden.
Aufschlagen und sich verteilen sozusagen.
Genau, ne? Das geht auch nicht in der Gas. Ich hatte auch mal gedacht, das geht in der Gasform über. Tut's aber nicht, das sind eigentlich kleine Tröpfchen.
Ach.
Ja, also zumindest bei den Kampfstoffen da. Ne? Bei Chlor ist das anders, da geht's wirklich dann als gasförmig dann weiter. Genau, so, das lernt man alles und dann fragt man sich, wieso weiß der Geologe das? Ganz einfach, weil wir das jetzt seit 10 Jahren machen und dann uns diese Sachen angucken und darüber reden. Und wir haben auch immer so ein kleines, mein kleines Nachschlagewerk der Munition des Zweiten Weltkriegs. Es fährt auf unseren Fahrten immer mit, so ein kleines Buch. Dann gucken wir mal nach, okay, wen haben wir denn hier gerade?
Also das ist was so Typen wie ich mit Vogelbestimmungsbüchern oder
genau,
Pilzen,
ja,
macht,
genau.
Macht ihr mit Munition?
Machen wir mit Bomben, genau. Ja, nee, das ist schon, also das ist manchmal wirklich erschreckend, weil wir haben ja schon viel kartiert und dann kartieren wir weiter und denken, oh mein Gott, wann hört denn das mal auf hier? Also es hört nicht auf. Also es ist endlich, aber großes Ende.
Was passiert mit den Kriegen, die wir aktuell haben? Was passiert mit der Munition?
Ist genau die gleiche gleiche Kacke.
Wahrscheinlich werden die das auch versenken oder sind wir schlauer also als Menschheit? Also
Schiffe werden versenkt. Ich denke ja diese, ich glaube, die haben sie abgeschleppt, ne? Dieses große hier, das Hauptschiff von den Russen, die Moskwa oder wie sie hieß, die Ukrainer relativ früh abgeschossen haben da. Ich glaube, die haben sie mit nach Hause geschleppt. Aber natürlich gehen Schiffe unter, wenn da Munition ist, liegt die da. Ne? Wenn ich jetzt, und es würde auch Minen natürlich gelegt, gerade vor Odessa, also Krim rum und sowas alles. Also Minensperren ausgebracht von beiden Seiten. Dann die einen haben versucht, die Minen wieder zu räumen und bla bla bla. Die schwimmen dann ja auch rum und gefährden die Schifffahrt da in dem Gebiet. Das ist natürlich doof. Man muss halt aufpassen, dass hoffentlich schneller als später dieser Krieg irgendwann zu Ende ist, dass diese Munition, die noch irgendwo rumliegt, nicht sinnlos und wenn dann mit genauer Ortsangabe im Meer versenkt wird. Ja, weil wenn man jetzt sich 80 Jahre zurück entsinnt, gab es noch kein GPS, da sind halt Leute bezahlt worden, Fischerleute, deutsche Fischer, mit ihren Schiffen rauszufahren und die Munition da draußen zu versenken. Die hatten zwar Koordinaten, aber wie gesagt, ohne GPS, also kann ich nicht Smartphone anmachen und irgendwo hinfahren.
Ich habe eben gezuckt, Sie sagten, nicht sinnlos versenken. Gibt es eine Möglichkeit, es sinnvoll zu versenken?
Nee, ist okay. Sinnvoll versenken, nein, sinnvoll versenken kann man es nicht. Also was man machen könnte, ist sich vor dem Versenken zu überlegen, okay, versenke ich es denn, muss ich es wirklich versenken oder vernichte ich es nicht? Ne? Das Problem ist, versenken ist halt einfach. Ne? Ich fahre raus, zack, mach die Schute auf, es fällt runter, ist weg. Ich fahre zurück und erstmal die nächsten 10 Jahre habe ich Ruhe. Und
ist wie mit allem Müll.
Genau,
wie mit allem Müll. CO2 in der Atmosphäre, ja, Quecksilber auf besser, der Deponie. Nee,
ja, noch besser ist ja Atommüll. Das ist ja auch eine feine Sache. Ne?
Ja, aber der ist so abstrakt. Dass
ja, der ist eigentlich überhaupt nicht abstrakt. Der ist grottengefährlich. Und da ist es wieder so, dieses Zeug, dieses Uran, das ist ja auch noch giftig.
Liegt sowas eigentlich auch im Meer rum?
Ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Also es wurden natürlich auch Atomfässer im Meer versenkt. Wurde jetzt gerade wieder zwischen Großbritannien und Frankreich, wurde auch entdeckt. Ja, na klar. Alles rein. Immer rein. Oder ganze U-Boote, also Atom-U-Boote, haben die Russen da vor Murmansk und sowas. Zack, bums, einfach runter. Bisschen tiefer, je tiefer, Stöpsel ziehen, sinkt ab und dann... Ich bin durch mit dem Thema. Und
strahlt sich das die nächsten 100.000 Jahre?
Strahlt sich da vor sich hin und wird eventuell auch mal frei. Gut, das Strahlen ist ja gut, wenn du weit genug weg bist, ist eventuell das Strahlen nicht so das Problem. Aber wenn das halt frei wird und dann als Uranwolke so durch den Ozean diffundiert.
Irgendwann dieser dreieugige Fisch aus den Simpsons wird dann Realität. Ne?
Genau, Blinky. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder das, ja, es wird ja, gut, den dreieugigen Fisch, da würde man sagen, ist ja eine Kuriosität, ist ja toll, stört ja den Menschen nicht. Es stört ihn ja nur, wenn er plötzlich seinen Wasserhahn nicht mehr aufmachen kann. Ja, weil da irgendwie verseuchtes Wasser rauskommt, dann fängt er ja an rumzuzetern. Ne, also es muss ihn ja schon selber betreffen, ne? Aber so wie das nur die Umwelt ist, ist ja meistens nicht so der drängende Bedarf da.
Ganz am Anfang haben Sie gesagt, hätte ich es gewusst, hätte ich diese Karte nie gemalt. Das heißt, das mit der Munition, das war wahrscheinlich nicht ansatzweise Ihr Plan, als Sie Geologe geworden sind vor 30
Nein.
Jahren.
Überhaupt nicht. Nein, hatte ich überhaupt nicht. Wie gesagt, es kam 2015 so wie aus dem, wie so ein Jack in the Box. Hallo, hier bin's, die Munition, die liegt bei euch. Und dann habe ich nur gedacht, boah, das ist ja ein interessantes Thema. Die technischen Möglichkeiten und das Wissen und das Know-how, wie man sowas angehen könnte, denke ich, habe ich. Zumindest hätte ich mehrere Ideen, wie man damit anfangen könnte. Und dann habe ich gedacht, guck mal, das ist hier 1 Stunde Dampfen von Kiel um die Ecke und ich arbeite an einem bundesfinanzierten Zentrum. Das ist sozusagen meine Pflicht, das zu machen. Also erstmal wissenschaftliche Kuriosität und so, boah, was ist das denn? Und dann sage ich, nee, also wir können uns kümmern, dann sollten wir das auch tun, weil wir die Möglichkeiten haben und halt finanziert sind. Das ist so ein bisschen mein Beitrag oder unser Beitrag, um mal zu schauen, was denn da los ist.
Wie schaffen Sie es, derart gute Laune zu behalten dabei? Ist das Zynismus?
Nein. Nicht Galgenhumor, weil es ist ja zum Glück mit dieser Munition, hatte ich schon erzählt. Ich sehe dieses ganze Thema extrem positiv, weil alle Akteure, mit denen wir sprechen, ja, das können Innenministerium vom Bund und Land sein, Umweltministerien, das können Politiker sein, jedweder Couleur, das kann die Gesellschaft draußen sein und so, sind alle positiv, dass hier etwas getan werden muss und keiner versucht, dem anderen wirklich ein Bein zu stellen und zu sagen, was ist das alles Doofes. Das ist also, hier wird wirklich gemeinsam etwas gemacht und immerhin hat die Bundesrepublik 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um etwas zu machen, was sonst keiner in der Welt macht. Wo ich denke, ah, da schau an.
Ja? Und die Lösung ist realistisch.
Und die Lösung ist definitiv realistisch. Das ist keine Utopie.
Das ist kein Fusionsapparat.
Nein, gar nichts. Man muss jetzt effektiver werden. Und ich sage immer, Kinder Gottes, das ist ein technisches Problem.
Ja.
Man kennt das Problem. Man kennt die Sachen. Wenn nicht, guckt man nochmal nach. Man kann anfangen. Man kann überlegen, wie kriege ich das schnellstmöglich raus. Man kann eine Plattform bauen. Man kann zwei Plattformen bauen. Man kann die effektiver machen. Man kann da KI draufschmeißen bis ins Dort hinaus oder doch mit Leuten stehen. Nein, das nicht. Also nicht mit Leuten stehen, die zersägen. Das hat man früher gemacht. Ich habe Bilder beim Kampf mit Römling gesehen. Ah, das ist unglaublich. Das möchte man gar nicht wissen, aber das muss ich eben noch erzählen. Also was man macht, dieser Sprengstoff wird in so eine Bombe reingegossen, das ist wie so eine Paste so ein bisschen, ja. So manchmal werden auch Brocken mit dazugeschmissen und dann hat man so eine Matrix, irgendwie größere Cluster von Sprengstoff und irgend so eine Masse, die auch explodieren kann. Und damit die halt irgendwie rauskommt, muss ich entweder die ganze Bombe in Scheiben schneiden, das kann man machen, einfach mit der Metallsäge, Ritze, Ratze, zack, 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 in kleine Scheiben schneiden und rein in so ein Verbrennungsofen.
Das geht.
Das wird heutzutage gemacht. Aber was die nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, ist, die haben diesen Sprengstoff mit heißem Dampf und heißem Wasser unter Druck ausgedüst, haben die das genannt.
Ah, verflüssigt und dann wollte der raus.
Genau, da hat er sozusagen ausgespült. Ne? Nimmst einen Dampfstrahler, komm, nimm Dampfstrahler und mach einfach sauber. Ja. Die Bombe kärchern. Ne? Das haben die gemacht und da habe ich Bilder, wo ein Mensch neben so einer Anlage, wo so drei große Granaten stehen, steht in so einer Dampfwolke von Wasserdampf und karzinogenen Explosivstoffen. Natürlich ohne Mundschutz, ohne alles. Natürlich. Würde ich sagen, okay, die Zeit haben wir hoffentlich hinter uns gelassen. Aber das ist richtig zynisch. Also da sind die Leute danach wie Fliegen gestorben natürlich. Ne? Also die haben nicht richtig lange gelebt. Naja, da sind wir zum Glück drüber hinweg. Und also ich finde dieses Thema spannend. Ich mag es richtig, mit Politikern zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, die hören auch zu. Also kurz und gut, das ist, glaube ich, ein Erfolg, potenziell etwas getriggert durch die Wissenschaft, dass hier Bund, Land, Wissenschaft, Ministerien, Gesellschaft zusammen an einem Thema arbeitet, was gelöst werden kann. Das ist ein richtiger Erfolg. Das ist wirklich ein Erfolg. Und deswegen lache ich.
Jens Greinert, vielen Dank.
Gern geschehen.